herzlich willkommen bei den Predigt-Buddies. Hallo Anja.
Hallo Lea.
Wir sprechen heute über Karfreitag, überschrieben mit Johannes 3, Vers 16, zumindest in den Losungen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist ein Vers in der Vikariatsgemeinde von mir, also wo ich Vikariat gemacht habe und zuallererst Pastorin war, war dieser Vers an die Wand geschrieben und bei jedem Gottesdienst blickte man die gesamte Zeit auf Johannes 3, Vers 16. Das ist für sehr viele sehr prägend und dieser Vers ist ja, glaube ich, sehr, sehr bekannt und komprimiert gut, worum es auch geht an Karfreitag und an dem Ostermorgen. Der Predigtext steht im Lukas-Evangelium im 23. Kapitel, die Verse 32 bis 49. Und du liest ihn uns vor und verrate uns gerne, wie immer, nach welcher Übersetzung du das machst.
Ja, ich lese nach Luther 17 und ich will vorwegschicken, dass ich, glaube ich, das allererste Mal seit 13 Jahren Lukas 23 an Karfreitag zur Grundlage habe. Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen: Er hat anderen geholfen, er helfe sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes. Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift: Dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus, hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach: Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde, und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels riss mitten in zwei. Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach: Fürwahr, dieser Mensch ist ein Gerechter gewesen. Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Es standen aber alle seine Bekannten von ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren, und sahen das alles.
Vielen Dank.
Ja, gern.
Die Schilderung, die Kreuzigung im Lukas-Evangelium, kann man sagen, ist der Superlativ an Spott. Also alles, dieses Spotten wird immer noch mehr gesteigert. Wir haben es schon vorher, auch Herodes und seine Soldaten spotten. Sie haben ihm da ja auch dieses Gewand angezogen, so nochmal, um auch ihn noch mehr zu verhöhnen. Und jetzt dieser Aufbau unseres Predigtextes 32 bis 49 ist diese Steigerung. Ne? Erst die Führungsriege verspottet ihn, sogar die Soldaten verspotten ihn. Und dann noch diese Steigerung, selbst ein Verbrecher oder ein Mitgekreuzigter verspottet ihn auch noch, verhöhnt ihn auch noch. Also man kann dieses Verspotten nicht noch steigern. Einem Menschen, dem gerade der schändlichste Tod widerfährt, ne? Das war ja, dieses Kreuz ist ja Symbol für Menschen, die den schändlichsten Tod verdienen, aus der Ansicht derer, die das Urteil sprechen. Beziehungsweise hier ist ja das Interessante, dass ja eigentlich nicht Pilatus das Urteil gesprochen hat, sondern sich der Masse beugt. Der Superlativ an Spott, da knüpfe ich wieder an. Aber dir gelten ja die ersten Wahrnehmungen. Wo dockst du an? Was bewegt dich bei diesem krassen Text?
Also zuallererst bei dem Gebet von Jesus: Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und da war für mich überraschend festzustellen, dass es dieses Gebet in gewichtigen Handschriften gar nicht gibt. Dass es also hinzugefügt worden sein muss. Und ich merke, dass dieses Gebet mit mir aber total viel macht, weil ich glaube, dass wir wirklich nicht wissen, was wir tun. Und dass, wie auch immer das da hingekommen ist, das Gebet, dass es einfach bedeutsam ist. Und deswegen ist es ja auch drin geblieben, wenn auch in Klammern. Bei Luther 17 steht es deutlich in Klammern. Ich glaube, dass es wirklich bedeutsam ist, dass Jesus dieses Gebet zumindest in den Mund gelegt wird. Es hätte auch sein Gebet sein können. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass er so betet. Das ist das eine, wo ich andocke. Und das andere ist, wir haben ja immer, also vielleicht kann ich ganz was zu unserer Liturgie sagen. Karfreitag ist bei uns so, dass das Kreuz, wir haben ja ein Kreuz in der Ecke stehen, das also immer gestaltet wird zur Kirchenjahreszeit. Und für Karfreitag kriegt es ein schwarzes Tuch und eine Dornenkrone. Und es werden alle Kerzen angezündet, die wir finden können. Und dann lesen wir diesen Text, also erstmals Lukas 23. Und wenn der Moment kommt, wo die Finsternis verkündet wird, dann machen wir einen Break und löschen alle Lichter aus. Und ich weiß ja nicht, was damals passiert ist, aber dass die Sonne ihren Glanz verliert, wie es hier bei Lukas steht, die Sonne verlor ihren Glanz, das löst bei mir ganz viel aus. Wenn man schon mal sowas erlebt hat, so einen schweren Einbruch im Leben, sei es der Tod eines geliebten Menschen oder eine Beziehung ist zerbrochen, dann ist es tatsächlich genau so. Dann hört das Licht auf zu leuchten. Also man sieht es an, aber die Leuchtkraft ist weg. Und man fragt sich, wie kann denn die Welt weiter existieren? Wie können alle um mich herum weiterleben, wenn mein Leben doch eigentlich gerade zerbrochen ist? Dieses ist ganz stark in mir, diese Wahrnehmung, da docke ich an, was zerbricht und zerreißt.
Ja. Ja, ich docke auch sehr daran bei diesem, dass es wirklich keine Helden- und Triumphgeschichte ist. Also hier stirbt kein Superheld, sondern hier stirbt der Heiland, der Messias, der Retter. Und zwar verbunden mit der totalen Lästerung und dem totalen Spott. Und was mich so berührt, ist eigentlich dieses: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Also dass Jesus Christus da den Mund so voll nehmen kann. Und ich weiß auch, es gibt unterschiedliche Zugänge. Die einen sagen, man könnte auch übersetzen, ich sage dir heute noch, du wirst mit mir im Paradies sein. Oder das wäre ja ein Unterschied zu heute noch, wirst du mit mir im Paradies sein. Ich merke, ich habe aber wirklich auch ganz starken Zugang zu diesem heute noch, wirst du mit mir im Paradies sein. Also dass Jesus wirklich da diesen Menschen zusprechen kann. Im Verborgenen passiert heute hier noch was Paradiesisches. So, und das ist ja auch am Schluss, gehen die ja auch und klopfen sich auf die Brust und sind wirklich beklommen und haben ja noch keine Ahnung von der Auferstehung, die Menschen, die da weggehen. Aber dieser andere Verbrecher am Kreuz, der da irgendwas zu erkennen scheint und in Jesus irgendwie doch den Messias schon zu erkennen scheint, der bekommt noch irgendwie diese Zusage. Und dass das Jesus so sagen kann, das macht eine Menge mit mir.
Ja, das und der am Kreuz hängt, dieser Verbrecher, der von sich selber sagt, ich hab's verdient. Der im letzten Moment seines Lebens, also beim Aushauchen gewissermaßen, erkennt, alles Mist. Umkehr, ich hebe meine Augen auf, ich blicke stets auf den Herrn Okuli. Dass er sozusagen auf Jesus blickt und erkennt, dass es nicht irgendeiner, der hier gekreuzigt wird, sondern dass es wirklich der Versprochene, der nicht der Superheld ist, Heiland, ist ja auch nicht ohne Grund Heiland, sondern ja wirklich etwas Zartes, Zerbrechliches, was durch Liebe heilt und durch Liebe in Ordnung bringt und nicht durch Macht und Gewalt. Und dass der diese Chance hat, umzukehren im Aushauchen des Lebens, macht mir für so viele Menschen Mut, die ich lieb habe und die ich nicht erreiche mit dem, was mein Leben so bedeutsam und so farbenfroh und so kostbar macht. Und ich würde es mir so sehr wünschen und dann zu wissen, bis zum letzten Moment diese Chance, selbst beim Aushauchen, das macht auch viel mit mir.
Das geht mir auch so, dass also wenn ich mit Angehörigen eines verstorbenen Menschen zu tun habe, die irgendwie sagen, aber wir wissen gar nicht, wie diese Person zu Gott stand und wie sie zu Jesus gestanden hat, dass ich auch immer ermutige zu sagen, wir wissen aber auch nicht, was zwischen diesem Menschen und Gott wirklich im Todesmoment oder in dieser Todesstunde geschieht. Und das ist für mich auch dieses Zwiegespräch zwischen Jesus und diesem anderen Gekreuzigten ist für mich auch so ein, da ist natürlich die Kamera drauf und irgendwie erfahren wir das jetzt, aber ich stelle mir ja eigentlich so vor, dass das ein ziemliches Zwiegespräch ist zwischen den beiden. Und das finde ich so eine tröstliche Vorstellung, dass wir, was zwischen Mensch und Gott passiert in der Todesstunde, in dem Todesmoment, das wissen wir ja gar nicht. Das weiß nur der Mensch, der da im Sterben liegt, und Gott. Und dass da das Fenster der Hoffnung so weit aufgeht, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wir haben jetzt gerade für letzte Woche darüber gesprochen oder für Palmarum darüber gesprochen, dass Ewigkeit ein Qualitätsbegriff ist. Und wenn Jesus hier dem Gekreuzigten zusagen kann, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, dann unterstreicht es für mich, wie sehr die Ewigkeit, wie sehr die Herrlichkeit oder das Anteilhaben an Jesu Herrlichkeit ein Qualitätsbegriff ist.
Du hast gerade Palmarum angesprochen, das ist ja Johannesevangelium, das hat ja eine ganz andere Zielgruppe als das Lukasevangelium. Und ich frage mich, also ich finde ja ohnehin, dass die Bibeltexte, man muss sie auch einzeln betrachten, das ist wichtig, um ihre Besonderheit herauszustellen, um auch ihre Adressaten in besonderer Weise zu würdigen und daraus zu erkennen, was ist, sagt es mir heute, aber eben auch, wie korrespondieren die miteinander oder in welcher Abgrenzung stehen sie auch zueinander. Und gerade bei Lukas, wenn ich mich nicht total verrenne und nicht völlig irre, dann ist ja Lukas an einen ganz anderen Adressatenkreis geschrieben mit einem ganz anderen Schwerpunkt. Die zu sehen, die erniedrigt und die gedemütigt sind und die am Rand der Gesellschaft stehen. Und also es ist halt überhaupt nicht herrlich. Das Lukas-Evangelium ist weit entfernt von herrlich. Du hast es ja vorhin auch schon gesagt, dass wir hier keinen großen Hero am Kreuz sterben sehen. Und auch wenn da steht, dies ist der Judenkönig, dann ist es ja nur ein Teil des Spottes und nicht ernst gemeint. Und was mich sehr beeindruckt ist, es war mir überhaupt nicht so bewusst, dass das Lukas-Evangelium relativ schlicht erzählt, was hier passiert. Johannes kommt viel gewaltiger daher, das wird viel mehr ausgebaut, diese ganze, wenn man auch an die Johannes-Passion denkt oder auch die Matthäus-Passion von Bach, das ist alles viel wortgewaltiger, viel bildgewaltiger. Und Lukas kommt mit einer Schlichtheit daher, die mich wirklich berührt. Und in dieser Schlichtheit zeigt er eine Qualität auf, die mich wirklich beeindruckt. Es muss eben nicht mit Pomp und Getöse daherkommen, sondern jetzt bin ich wieder bei Elia. In der Stille, in der Einfachheit ist Gott viel häufiger, viel eher zu finden. Auch in dem Zerbrochenen.
Weil du eben von der Verlinkung sprachst. Wir hatten, ich meine, das war der zweite Sonntag in der Passionszeit, wo wir ja schon die Szene hatten oder eine Szene aus dem Garten Gethsemane.
Ja.
Und da hatten wir ja auch mit dieser krassen Müdigkeit der Jünger, die immer wieder einschlafen und damit ja zur Schau gestellt wird, wie krass Jesus jetzt alleine auf sich geworfen ist und auf sich und das Gebet. Und das entdecke ich hier auch wieder mit: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Also den bekannten letzten Worten, jetzt habe ich nach der Neuen Genfer zitiert. Ich empfinde das so eine Parallele, dass Jesus ja auch so ganz allein auf sich gestellt ist mit seinem Vertrauen und ihm auch ja nichts anderes übrig bleibt, als sein Leben und als sein Vertrauen ganz in Gott zu setzen. Und Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Das ist wieder auch die Anrede, ist wieder Vater. Auch das hatten wir im Garten Gethsemane. Und da finde ich auch so ein ganz, ganz großer Link. Und ich gebe dir auch recht, was du jetzt mit Schlichtheit beschreibst. Ich glaube, Lukas ist halt so ganz, ganz wichtig. Das Kreuz, das wollen die Menschen. Wir haben ja so viele Menschen, die hier auftauchen, so viele Beteiligte, auch vorher schon, wenn das so entfaltet wird mit Pilatus, der ja immer so daran ringt und sagt, ich kann keine Schuld an diesem Menschen finden. Ja? Das heißt also, dieses Kreuz ist so sehr menschgewollt und vor allem ist es einfach dieser total unschuldige Jesus, der da hingerichtet wird. Also schon im Vers 32, zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher. So, also da wird ja schon dieser Kontrast so dargestellt. Ne? Klammer auf, im Gegensatz zu Jesus, der kein Verbrecher war, Klammer zu. Ne? Also das ist so ein Kontrast. Die wollen unbedingt diesen Barabbas haben, wo im Lukas-Evangelium mehrfach darauf hingewiesen wird, der hat wirklich das Volk angestachelt und hat sogar einen Mord begangen. Aber den wollen sie freiheim. Und diesen unschuldigen Jesus Christus, den wollen sie jetzt hier kreuzigen und er wird gekreuzigt und es ist menschengewollt und Gott ist irgendwie ganz anwesend, indem die Sonne aufhört zu scheinen, dass der Vorhang im Tempel mitten in zwei reißt, also dass alle Trennung zwischen einem Vorhang und Gott und wer durch diesen Vorhang darf und wer alles nicht, findet dort ein Ende, ja, wo wirklich der Sohn Gottes irgendwie hingerichtet wird und auch stirbt und seinen Weg wieder konsequent in Liebe geht. Er hat ja bei Herodes, vor Herodes schon seinen Mund gehalten, Jesus, und sich gar nicht mehr irgendwie gerechtfertigt. Mhm. Und ja, und da nimmt das alles so seinen Lauf an Karfreitag, ja.
Ja, was auch auffällig ist, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, bei Matthäus und auch bei Johannes wird ja diese ganze Sterbesituation auch nochmal viel stärker beschrieben, sehr viel ausführlicher. Hier stirbt Jesus wirklich in dem Vertrauen auf den Vater, denn er sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dann stirbt er, bei Matthäus ruft er noch, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ein ganz anderer Ansatz. Dieses zu sterben in dem Wissen, ich lande an dem Ort, an dem, ja, wie wir das ja für Palmarum hatten aus Johannes 17, die Herrlichkeit Gottes oder die Herrlichkeit sich wieder auch für Jesus öffnet, ja. Das finde ich total berührend, dass er bei Lukas gibt es keinen Zweifel bei Jesus. Es ist schlicht erzählt und es gibt keinen, du hast mich verlassen, mein Gott, wo bist du, nichts, sondern nur die Aufforderung, der Spott durch die Umstehenden, durch die der Verantwortung tragen. Aber von Jesus selber überhaupt kein Zweifel. Bis hin auch zu dem, was du ja gesagt hast, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also das ist so ein krasses Vertrauen. Ich weiß nicht, wie ich das für mich in diese Zeit übertragen kann. Mein Gebet ist an der Stelle immer, dass ich mein Vertrauen erweisen möge, wenn es dazu kommt, dass es mich tragen muss. Mm. So, ja.
Ja.
Ja, das war mir jetzt nochmal wichtig, das so festzustellen. Ja, das ist bei Lukas doch auffällig, dieses Vertrauen.
Wirst du denn diesen Text predigen?
Ja, ja.
Und weißt du schon so ein bisschen, wie deine Windrichtung sein wird? Also wird das Evangelium aufleuchten? Muss das bis Ostersonntag warten?
Nee, das Evangelium leuchtet ja auch auf in diesem Vertrauen, ne? Aber auf jeden Fall bleibt das Grab zu. Also ich werde nicht schon Karfreitag, aber das mache ich nie, werde nicht schon Karfreitag von Ostern sprechen, sondern ich werde Karfreitag davon sprechen, dass Jesus im tiefen Vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes sein Leben ihm übergibt und ja, also dann auch sagt, ich übergebe mich in deine Hände. Das und dass auch ja der Hauptmann da steht und zumindest erkennt, und das ist auch spannend, er sagt nicht, dieser ist wahrlich Gottes Sohn gewesen, das haben wir bei Lukas nicht. Bei Lukas ist es ein Gerechter, nach den Worten des Hauptmanns. Und dass eben wir das auch aushalten müssen, das finde ich total wichtig, aushalten müssen, dass manche Antwort auf sich warten lässt.
Ja. Da dachte ich auch, das ist auch nochmal ein Andockungspunkt, wir müssen aber tatsächlich auch schon wieder zum Ende kommen, die Menschen, die in Scharen zu dem Schauspiel der Kreuzigung herbeigeströmt waren und das ganze Geschehen miterlebt hatten, schlugen sich an die Brust und kehrten betroffen in die Stadt zurück. Und da dachte ich, ja, dieses Schauspiel, das erleben wir jetzt nicht mit, aber wie oft geht es eigentlich uns so, dass wir die Nachrichten schauen und dann kehren wir betroffen in unseren Alltag zurück? Also so eine Betroffenheit auch über die Ungerechtigkeit in dieser Welt oder über das Finstere, was passiert. Also ich merke, ich docke noch so ein bisschen an dieser Betroffenheit an und frage mich, wie kann man diese Betroffenheit vielleicht auch ins Hier und Jetzt übertragen? Ich werde den Text tatsächlich nicht predigen. Ein Kollege von mir predigt. Ich bin Ostersonntag dann dran. Aber wenn ich ihn predigen würde, dann würde ich, glaube ich, sehr auf du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Also dass Jesus diese Hoffnung, dieses Fenster der Hoffnung so weit öffnen kann, das finde ich so tröstlich und so bereichernd und so ermutigend. Das wäre mir wahrscheinlich so ein großes Evangelium an Karfreitag. Ich bin ja zu weich, nicht schon ein bisschen Ostern aufblitzen zu lassen an Karfreitag.
Ja, aber was ist denn daran Ostern? Ostern ist die leibhafte Auferstehung. Ostern ist Überwindung des Todes. Karfreitag ist nicht das Paradies. Also Ostern ist nicht das Paradies, würde ich sagen. Sondern Ostern ist der gekreuzigt und begraben wurde, der hinabgestiegen ist ins Reich des Todes und am dritten Tage auferstanden ist von den Toten. Das ist Ostern. Aber zuzusagen, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das heißt, noch heute wird dieser Zeitraum auf der Erde ein Ende finden und es gibt auch keine Höllenqualen für dich. Das ist doch nicht Ostern, das ist doch Karfreitag. Und das ist ja tatsächlich das Evangelium an Karfreitag. Ostern wäre, wenn du sagen würdest, ey Leute, und ich kann euch was Gutes sagen, in 3 Tagen ist es dann schon wieder, ne, können wir aufatmen. Nee, das stehen lassen, das ist doch für mich, das ist ein total, und das meine ich damit, mit diesem Vertrauen, dass Jesus dieses Vertrauen hat, dass es genauso passieren wird. Er wird in Gottes Händen sein. Aber das ist nur tröstlich für die, die jetzt gerade ihr Leben lassen. Es ist nicht tröstlich für die, die zurückbleiben.
In Anbetracht der Zeit. Lass ich das so stehen.
Oha, das hat ein Nachgespräch.
Und beuge und füge mich in dieser Zeit, denn es ist, genau. Ja, ich gebe dir doch in weiten Teilen recht. Und trotzdem, ich glaube, was uns beide doch unterscheidet ist, und das ist auch in Ordnung so, dass du es schaffst, die Menschen ohne Segen nach Hause zu schicken an Karfreitag. Ja. Und ich schaffe das nicht.
Musst du, ist ja auch in Ordnung.
Und genau, ich denke auch, dass das in Ordnung ist. Ich finde das gut, wie du das machst und bin damit versöhnt, wie ich das mache.
Das ist ja auch, also ich kenne auch niemanden, der das so macht. Ich mache das nach einer...
Ach doch, ich habe das schon häufiger gelesen, dass die Menschen Karfreitag ohne Segen aus dem Gottesdienst entlassen werden, wie das klingt, also aus dem Gottesdienst verabschiedet werden. Und bei mir ist es aber so, wir vollziehen das Kirchenjahr, aber letztendlich leben wir in der nachösterlichen Zeit.
Wie schön.
Genau. Ja, ich danke dir. Ich bin mal gespannt. Ich muss auch noch weiter drauf rumkauen, auch wenn ich den Text nicht predige. Ich danke dir auf jeden Fall sehr. Wir wünschen allen Hörenden gottesreichen Segen, Inspiration und wünschen alles Liebe fürs Weiternachdenken.
Genau.
Bis bald. Alles Liebe.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Bis nächsten Montag mit den Predigt-Buddies.